So, wir wollen anfangen, egal wie viel wir sind, wie viel wir sammeln uns ja und wir wollen uns in der Gegenwart Gottes versammeln heute Abend. Lass uns einfach Gott loben und preisen. Vater, ich danke dir, dass wir auch an diesem Tag dir Danke sagen dürfen, dass wir auch diesen Tag zu einem Lob- und Danktag machen dürfen. Herr, wir wollen dich ehren, dich anbeten, dich preisen, denn du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Heute Abend wollen wir deine Gegenwart erleben, wir wollen feststellen und entdecken, dass du der wahre und der lebendige Gott bist. Und es lohnt sich, dir nachzufolgen. Segne alle, die unterwegs sind. Behüte und bewahre du sie. Amen. Lasst uns singen. Preis sei Gott. Nimm dich an. Wir rühmen dich, lebendiger Gott. Halleluja. Unsere Herzen gehören dir. Wir gehören dir mit Leib und Seele. Du bist unser Herr und unser Gott. Amen. Amen. Preis Gott. Lasst uns Platz nehmen. Majestät. Majestät, Majestät, König Jesus, wir dienen einem großen, mächtigen Herrn. Und das ist schon das Thema. Deine Motive bestimmen dich. Wenn du einen kleinen Gott hast, einen Herrgöttle hast, dann dienst du einem kleinen Herrgöttle. Aber wenn du einen großen, starken, mächtigen Gott hast, dann bist du überzeugt und dann bist du stark. Und dann gehst du durch und da gibt es keine Macht in dieser Welt, die dich halten könnte. Mein Thema heute Abend ist, deine Motive bestimmen dein Leben. Das, was du dir vorstellst, das bist du. Stellst du dir nichts vor, bist du nichts. Stellst du dir aber was Großes vor, diesen großen, mächtigen Gott vor dir, dann hast du einen, der dich führt. Und morgen haben wir auch das Thema, da möchte ich dazu einladen, für morgen. Gott will dir vor dir hergehen. Gott will der große, starke, mächtige Gott vor dir her sein. Und das brauchst du in diesen Tagen, ganz besonders Leitmotive für die, und Leitlinien und Leitplanken, die dein Leben bestimmen. Deine Motive. Dann am Mittwoch habe ich ein gutes Thema. Und zwar prophetisches Wort. Ich versuche ja immer wieder prophetische Gedanken mit einzubringen und versuche auch Botschaften, die Gott mir so gibt, weiterzugeben und einfach euch vorzubereiten auf das, was kommt. Man kann in einer Predigt nicht alles sagen, deshalb musst du immer wieder kommen und deshalb musst du immer wieder hören und so weiter. Und was hat er jetzt gesagt? Und wenn du das alles zusammen addierst und immer den Heiligen Geist reden lässt, wirst du die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird dich frei machen. Am Mittwoch um 16 Uhr werde ich Israel als Thema haben. Warum wird Israel geteilt? Muss es Israel geteilt werden? Haben sie nicht genug Probleme? Und so, du wirst noch ein paar Gedanken hören, die vielleicht dir ganz neu sind. Ich bringe Botschaften hier, die Gott mir einfach zeigt. Ich bete, empfange vom Herrn, höre nicht von anderen, was andere sagen, sondern ich höre, was Gott sagt. Was ist in der Luft? Das möchte ich weiterbringen. Dann am Freitag, kommenden Freitag, 16 Uhr, 19 Uhr, Gottes Konzepte für deine Heilung. Wir bereiten auch da die Gemeinde so ein bisschen auf Heilung vor, denn wir haben ja dann nachher Billy Smith und er wird natürlich für Kranke beten und dienen und möchte über die verschiedenen Konzepte für Heilung predigen. Ich war mal in Tschechei und da bin ich zufällig, komme ich in einem Kloster vorbei, ein Kloster aus dem 17. Jahrhundert. Und dieses Kloster hat mit Heilung sehr viel zu tun. Und wenn man so die verschiedenen Treppen, den Gang da hinauf zum Kloster geht, Heilung durch die Musik. Das sind immer so Statuen gewesen. Und immer wieder so nachzudenken, die Leute, durch was sie geheilt werden können. Heilung durch Lesen, Heilung durch Zuhören, Heilung durch Wasser, Heilung, so viele, und das aus dem 17. Jahrhundert, Heilung durchs Gebet, Heilung durch das Wort Gottes, Heilung durch die Gegenwart Gottes, Heilung durch Heiligkeit. Also alle interessante Dinge. Also ich habe dir mal schnell notiert, diese ganzen Stationen, was doch in alldeutscher Schrift da drin stand, Heilung durch. So, die verschiedenen Konzepte Gottes für Heilung am Freitag. Ich werde auch für Kranke beten, wenn Kranke da sind. Bring Kranke jetzt schon mit, fang an, Kranke einzuladen. Dann am Samstag Heilung der Gedanken, denn das meiste passiert im Kopf. So wie dein Kopf ist, denn dein Fisch beginnt am Kopf zu faulen. So, und auch der Mensch wird krank am Kopf zuerst einmal, oder mit dem Kopf fängt alles an. Sonntag um 10 Uhr, 2. November, der Glaube an Gott ist eine gute Medizin. Das haben Wissenschaftler festgestellt und darüber werde ich predigen. Und dann abends von 2. November, Sonntagabend, bis zum Mittwoch, 5. November, jeweils 19 Uhr, wird also Billy Smith hier sein und uns dienen. Das ist also der Rahmen und dazu lade ich euch ein. Kommen müsst ihr selber. Ich kann nicht für euch hingehen. So, wenn du was von Gott haben willst, bist also herzlich eingeladen. Wir wollen Menschen dienen. Deine Motive bestimmen dein Leben. Was sind deine Motive? Was ist deine Vision? Was ist dein Traum? Was sind so die Umrisse deines Lebens? Wovon hast du als Kind schon immer geträumt? Denk drüber nach. Was begleitet dich wie ein roter Faden bis zu diesem Moment? Das Leben ist nämlich mehr als nur Essen und Trinken, ein bisschen Sex und ein bisschen Spaß und ein bisschen Genuss. Das Leben ist viel mehr. Es besteht aus einer Vision. Was für eine Vision bist du oder hast du und welche Vision lebst du aus für dein Leben? Leben heißt Lernen, ständiges Lernen, immer wieder lernen, immer wieder sich neu orientieren. Bin ich noch auf dem Weg? Verfolge ich noch dieses große Ziel meines Lebens, mein Ideal? Wir lernen und wir sollten zuerst mal lernen aus den Fehlern unserer Geschichte. Was habe ich falsch gemacht gestern, vorgestern, von Anfang? Was wurde falsch gemacht in meinem Leben? Wo kann ich Kurskorrekturen vornehmen? Und solange du lebst, kannst du dich immer noch korrigieren. Wenn du tot bist, gibt es keine Korrektur mehr. Also solange ich auf dem Fahrrad sitze und mich strample, kann ich jederzeit die Richtung ändern, sogar umkehren und zurückfahren. Solange ich in Bewegung bin, solange ich noch aktiv bin. Gott will dir und will uns immer wieder was sagen. Hören wir, was er uns zu sagen hat. Darum, manchmal müssen wir es fühlen, weil wir es nicht hören. Und wer nicht hört, der muss fühlen. Wir kennen dieses Sprichwort. Wir müssen Umwege manchmal in unserem Leben gehen. Krisen und Erschütterungen durchmachen, weil wir nicht gehört haben, was er gesagt hat. Wer gut lernt und gut versteht, der fühlt wenig. Der muss nicht viel fühlen. Also, und der muss auch keine Krisen durchmachen. Der gestaltet sein Leben effektiv und erfolgreich. Also wer gerne hört, also ein liebes Kind straft man nicht, züchtigt man nicht, aber ein Bengel, den muss man an die Ohren öfters ziehen. So, und deshalb, wir wundern uns manchmal, warum der liebe Gott uns manchmal an die Ohren zieht. Und du sagst, aua Herr, du hast gekniffen. Wachsamkeit, Aufmerksamkeit bestimmt unser Leben, soll unser Leben bestimmen. Und ich möchte hier ein paar Zeichen der Zeit weitergeben. Ist so wichtig. Jesus sagt, an den Zeichen der Zeit erkennt es. An den Umständen erkennst du das, was nicht stimmt oder was nicht stimmen könnte. Also, dass ich vom Weg abgeglitten bin. In der Bibel heißt es, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine und so weiter. Erforsche meine Motive. Sind es noch lauter? Bin ich noch sauber? Gehe ich noch den Weg des Lebens? Also, die Zeichen. Und wir sollen auf die Zeichen achten. Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Der Körper schreit Alarm, da stimmt was mit mir nicht, ich brauche das und ich brauche jenes. Jesus sprach sehr oft in Gleichnissen, weil die Leute nicht richtig verstanden haben, der musste es vergleichen in Bildern, die sie kannten. Und das ist Motive. Motive sind Bilder, die du kennst, also die du verstehst und so weiter, die du verstanden hast vielleicht irgendwo einmal. Zeichen sind also auch so Verkehrszeichen, wenn du Messer und Gabel auf dem Verkehrsschild siehst, da weißt du, so ein Restaurant ist nicht weit weg. Und so weiter, auf die Zeichen oder Tankstelle oder wir achten so viel, unser Leben wird von Zeichen, von Hieroglyphen bestimmt. Wir sind nicht so weit weg von den Ägyptern. Also diese Hieroglyphen auf dem Straßenverkehr, wenn du zwei Menschen siehst das, und die gehen über die Straße irgendwo, da ist also eine Kreuzung. Und wenn du so ein Vorfahrtsschild siehst, siehst du auch gleich, aha, Achtung, oder ein Kreuz siehst. Du weißt, also Verkehrszeichen regeln unser Leben. Deshalb auch Motive regeln unser Leben. Unser Leben wird von Motiven geregelt. Wer bei Rot über die Ampel fährt, muss sich nicht wundern, wenn er dann eine Katastrophe erlebt. Oder auf die Signale, die im Auto sind, diese kleinen Lichtlein nicht achtet. Und Gott hat Sonne und Mond gegeben, dass sie auch uns Tag und Nacht regeln und ordnen dieses Leben. Also Krisen sind Signale. Wir können also vieles uns ersparen, wenn wir auf die Signale, auf die Motive, die in unserem Leben irgendwo geschehen oder nicht geschehen, wenn wir darauf achten und die Zeichen richtig deuten. In Volksmund, da gibt es so viele Wahrheiten. Wenn du nicht die Bibel liest, dann hör dir wenigstens, was das Volk sagt. Das schlägt mir auf den Magen. Weißt du, da irgendetwas hast gehört und schon schlägt es auf den Magen oder das nehme ich mir zu Herzen oder ich habe die Schnauze voll. Weißt du, es reicht dir. Ich habe die Nase voll und du rotzt natürlich, aber du hast die Nase voll. Das Volk, im Volksmund wird uns die Wahrheit schon gesagt und wir hören die Wahrheit, aber wir ignorieren diese Dinge oder das geht mir an die Nieren oder mir läuft die Galle über. Wenn ich so diese Dinge, diese Bitterkeit, wer darauf achtet, hat schon sehr viel in seinem Leben verstanden. Wer kennt überhaupt die Signale? Die wenigsten Leute beschäftigen sich mit den Signalen des Lebens, noch viel weniger dann mit den Motiven. Gott spricht zu uns, auch jetzt durch diese Finanzkrise, wo die Welt durchgeht. Die Finanzkrise wird erst richtig durchschlagen, die hat noch nicht durchgeschlagen. Viele meinen, es ist vorbei. Aber da kann dir eines sagen, ganz getrost, was ich im Gebet von Gott bekommen habe, es wird noch viel schlimmer. Es wird noch viel schlimmer kommen und zwar richtig schlimm. Und zwar unvorstellbar schlimm. Leute, macht euch bereit. Achtet auf diese Zeichen. Wenn unsere Motive jetzt nicht richtig, wenn wir nicht richtig ausgebalanciert, nicht richtig eingestellt sind, es wird uns umhauen. Alle. Und du bist vom Fenster weg dann plötzlich und wunderst dich, was ist mit mir los? Bald werden wir nicht nur den Tod der Banken hören oder vom Tod der Banken hören, sondern vom Tod der Währungen. Dollar und Euro und was weiß ich alles wird nicht mehr geben. Und ganze Industriestaaten werden plötzlich verschwinden. Die werden zur dritten Welt leben. Was wir bisher erlebten, das war nur so ein Mini-Crash. Der Teufelskreis der Finanzkrise hat erst begonnen. Und es dreht sich immer schneller, wie ein Karussell. Und es kommt auf Touren. Und so dreht sich von Stunde zu Stunde schneller. Wenn ich dann höre, was unser Finanzminister sagte, wir sind in Sicherheit. Ich höre ihn noch heute, wir sind in Sicherheit, uns kann nichts passieren. Und jetzt spricht er schon, dass die Krise erst 2009 vielleicht irgendwann mal richtig überstanden wird. Jesus sagt, wenn sie sagen, Friede, Friede, es ist alles in Ordnung, wird das Verderben ganz schnell kommen. Du sollst auf die Zeichen achten und nicht nur hören, was die Leute sagen, was die Politiker sagen, die lügen sowieso. Nein, ich sage das in aller Freiheit und ich nehme mir auch diese Freiheit, hier an dieser Stelle zu sagen, glaubt ihnen nicht. Die Bibel sagt, Menschen sind alles Lügner. Und ganz besonders, je höher die kommen, desto mehr wird gelogen. Und die meisten merken nicht, die glauben das nicht. Denn die Motive sind ganz anders, die da oben sitzen. Die wollen nur herrschen, kontrollieren und beherrschen. Der gottlose Mensch, der glaubt, er hat alles im Griff, aber der lebt von Täuschungen. Wir haben alles im Griff, wir haben alles unter Kontrolle. Wir stehen alle zusammen. Weißt du, was das ist? Seifenblase. Alles unten Seifenblasen, die platzen. Das Leben ist aus den Fehlern lernen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Fehler machen, Fehler erleben, Fehler durchleben, das gehört dazu. Aber dann unser Leben meistern mit Gottes Hilfe. Und Fehler sind dazu da, dass man Schwächen findet. Jetzt irgendwo, wo es Knackpunkte sind, Krisensituationen sind. Und dass man Maßnahmen unternimmt, diese Krisen zu beseitigen. Und wenn du weißt, das kommt auf uns zu. Und Geschwister, es kommt auf uns einiges zu, auch auf die Gemeinde und wir werden vielleicht ganz anders uns versammeln müssen und ganz anders, vielleicht kommt der Tag, wo nichts mehr läuft. Und da kann schneller kommen, als wir denken. Und wir sollten die Kosten abwägen. Die Bibel sagt, überschlage die Kosten. Wir sollten vielleicht unser Lernen, und ich habe gestern euch auch einiges gesagt, lernen, mit anderen das Leben zu teilen. Und wir sollten vielleicht jetzt schon anfangen zu lernen, zu teilen, abzugeben, weiterzugeben, nicht auf alles festsitzen, festkrallen. Andere um Hilfe bitten, demütig werden, zusammenarbeiten mit anderen Leuten zusammen. Wir sollten also erfassen, um was es geht. Motive. Welche Motive bestimmen dein Leben? Irdische Motive, geistliche Motive, göttliche Motive. Welche Motive? Wenn ich daran denke, dieses Rettungspaket, das man hier in Berlin beschlossen hat mit diesen 5 Milliarden, das ist also nichts anderes für mich als 5 Milliarden Euro Witz. In aller Freiheit, 5 Milliarden Euro Witz, ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Warum ich das so sage und so frei sagen kann, ist eine aberwitzige Summe, ist nur ein Kleingeld. Dieses 500 Millionen, Milliarden Paket, was Sie beschlossen haben, ist nur Taschengeld. Dieser Teufelskreis kann dieses bisschen, was die Frau Merkel beschlossen hat, nicht durchbrechen. Denn das sind ganz andere Sachen im Spiel. Die Summe aller Einlagen auf deutschen Konten beträgt 3.000 Milliarden Euro. Und das sind 500 Milliarden, nur ein kleiner Klacks. Nur ein Sechstel von diesem, was in Gefahr ist. Wenn die Deutschen beginnen, ihr Geld von den Banken abzuheben, und einige haben von Gott den Impuls gehabt, ich hebe mein Geld zu Hause und lieber lege ich unter der Matratze. Das ist mein Geld sicherer als bei der Bank. Und in Argentinien haben wir erlebt, Leute standen bei der Bank und wollten Geld abheben und es gab kein Geld mehr. Also sollte es immer ein bisschen Reserve zu Hause haben. Denn bald sind die Banken nicht mehr gedeckt und die sagen, ja, 20.000 und wie viel Euro sind gesichert, dass du das abheben kannst. Das ist alles nur, das ganze Rettungspaket ist nichts anderes wie eine Beruhigungspille für die Leute, dass sie Vertrauen wieder gewinnen. Aber Deutschland steht, und ich sage die Wahrheit, Gott hat mir gezeigt, Deutschland steht vor dem Staatsbankrott. Deutschland steht vor dem Staatsbankrott. Über dem Kanzleramt kreisen schon die Pleitegeier. Das ist also prophetisches Reden, was ich hier sage. Es wird viel schlimmer. Die Geschwindigkeit wird immer schlimmer und so weiter. Die Regierungen sind wie Drogenschenkis, so wie Drogendealer. Der Staat braucht plötzlich immer mehr Stoff und Geld. Aber wo kommt es her? Auch wenn es nur Buchgeld ist, nur Papiergeld ist oder irgendwo nur Statistik auf dem Papier ist. Immer neues Geld in immer kürzeren Zeit. Mit den Steuererhöhungen kommt man nicht mehr weiter. Man kann nichts mehr erhöhen. Die Kuh gibt nicht mehr Milch, als was sie gibt. Würde die Regierung noch einmal Steuern erhöhen, dann ist mit der Konjunktur endgültig vorbei. Welche Motive bestimmen unser Leben jetzt? Also Götze Mammon bröckelt. Die ersten kleinen Staaten, die sind schon über den Jordan gegangen. Ich denke nur Island, Staatsbankrott. Und bald sind auch die größeren Staaten, die über den Jordan gehen werden. Die Banken taumeln schon so, wenn ich so die Banken der Staaten, jetzt zuerst mal Bayern LB, dann kommt diese LB und dann kommt diese LB, als wenn sie schon von K.O.-Schlag bekommen hatten und die torkeln nur noch, ist nur noch Frage der Zeit. In den USA, der nächste große Schock wird der Kreditkartenschock sein, denn die Amerikaner kaufen alles mit der Karte, alles kreditlos, also mit auf Kredit, alles auf Pump. Und das geht nicht gut. Autos, man hat gar nicht gefragt, können die Leute überhaupt bezahlen oder nicht bezahlen. Und man ist fahrlässig mit den Kreditkarten umgegangen. Und es gehört zum großen Ton, dass man alles hat, aber es ist das meiste nicht bezahlt. Das meiste ist nicht bezahlt. Viele Leute protzen nur, geben sich nur an, ist nicht bezahlt. Stolz und Habgier wird zusammenbrechen. Das ist Sünde von der Bibel, anzugeben, was man nicht hat. Alles auf Pump. Noch ein anderes Problem. So viel Geld liegt in jüdischen Händen. Ich werde jetzt ein paar Wahrheiten sagen. Ich werde am Mittwoch über Israel sprechen. Aber heute, eigentlich das ganze Kreditwesen ist in jüdischen Händen. Zum größten Teil, also würde ich fast sagen 80% in jüdischen Händen. Und Gott arbeitet an den Juden jetzt. Das Gericht fängt am Hause Gottes an, an Israel. Und hier sind geistige Zusammenhänge, die passieren. Du musst diese Motive kennen. Gott redet selbst jetzt zu den Juden. Der Endzeit hat mit Israel was zu tun, hat mit den Juden was zu tun. Der Tanz auf das goldene Kalb hört auf. Wenn du die Wall Street Berichte siehst und kommt immer dieser Ochse, dieses Tier, das goldene Kalb, das bricht zusammen. Interessant ist, wie ist dieses Fiasko eingeleitet worden, dieser Börsencrash, wie ist es eingeleitet worden, dass jetzt 100.000 in den USA arbeitslos sind dort in Wall Street. Interessant ist, dass einen Tag bevor Lehman Brothers den Konkurs anmeldete oder Pleite anmeldete, die haben noch 400 Milliarden Euro nach Israel überwiesen. Obwohl sie wussten, wir sind pleite, nehmen sie das, könnt ihr im Internet nachlesen, so jeder kann sich das nachprüfen, die haben also 400 Milliarden Euro, genau das, was fehlt, noch überwiesen, obwohl sie schon bankrott waren. Pleite waren ihnen auf drei Banken verteilt in Israel. Und das ist, was Gott mir mal gezeigt. Durch eine kleine Spielerei im Nahen Osten passiert es. Und obwohl sie schon pleite waren, haben sie trotzdem noch 400 Milliarden überwiesen. Lehman Brothers platzte diese Bombe. Und was sind deine Motive? Was sind deine Ratgeber? Was sind deine Geldgeber? Erkennst du die Zeichen der Zeit? Israel muss aufhören, um das goldene Kalb zu tanzen. Und das Ende kommt zum Anfang zurück. Der ganze Reichtum haben sie verspielt, als sie um das goldene Kalb getanzt haben, die Juden damals, beim Auszug aus Ägypten. Ihre ganzen goldenen Ringe und Spangen und Gefäße und so weiter, das alles, haben alles für das goldene Kalb geopfert. Und was haben sie vom goldenen Kalb gehabt? Nix. Die mussten dieses Mischmasch nachher, vermengtes Staub, Goldstaub, das mussten sie nachher saufen. Und genau das passiert jetzt in der Endzeit, wo wir drin befinden. Das Ende kommt zum Anfang zurück und Gott arbeitet an Israel. Gott will Israel an seinen Platz bringen, wo es hingehört. Und das in einer totalen Abhängigkeit zu Gott und nicht von Kredit und Bank und Kapital. Das ganze Kreditwesen hat ja mit den Juden angefangen. Josef in Ägypten war der Erste, der das Kreditwesen eingeführt hatte. Alles verschuldet, ihr habt ja kein Geld, liebe Ägypter, aber es gibt noch Brot und es gibt noch Weizen, ihr müsst Knechte Pharaos werden, Leibeigene. Da fing das an. Diese Sache muss aufgearbeitet werden. Und Gott muss die Erde reinigen von denen, die Erde besudelt und beschmutzt haben. Dieses ganze Gehabe, Tanz um das goldene Kalb. Die ganzen Schätze, Gott hat Israeliten diese Schätze gegeben, zum Leben und reich zu sein, glücklich zu sein, aber was haben sie gemacht, das goldene Kalb? Anstatt auf Moses zu warten, anstatt auf Gott zu warten, anstatt auf Gott zu hören, gießen sie sich das goldene Kalb, das ihnen vorangehen soll. Kapital, das goldene Kalb als Motiv. Moses ist jetzt oben auf dem Berg, der kommt nicht mehr runter, was weiß ich, was der liebe Gott mit ihm gemacht hat. Und so weiter, wir haben keine Ahnung, wir brauchen jemanden, der uns vorangeht, goldene Kalb. Aaron gieß es und Aaron blieb nichts anderes übrig, er musste das goldene Kalb gießen. Was sind deine Motive? Auch so ein goldenes Kalb? So ein Rindvieh? Nein, ein Viehstück. Ein Ochse, ein Tier. Überprüfe deine Einstellungen. Was sind deine Motive? Tanzt du auch um das goldene Kalb? Drehen sich deine Gedanken auch von morgens früh bis abends spät? Was esse ich? Was ziehe ich an? Wo wohne ich? Womit werde ich mein Einkommen? Womit werde ich leben? Und womit werde ich auskommen? Weißt du, der Arme hat kein Geld und muss die ganze Zeit sich um das Geld sorgen. Der Reiche hat Geld und weiß nicht, wie er das richtig anlegt. Und das sind die großen Probleme: Geld, Kapital. Und der Zusammenbruch des Materialismus ist vorprogrammiert. Der kommunistische Materialismus brach zusammen und auf der anderen Seite muss der kapitalistische Materialismus auch zusammenbrechen. Das ist von Gott so vorgesehen. Tut mir leid, aber es gibt keine andere Lösung. Es gibt keinen demokratischen Kapitalismus, was der Herr Busch da predigt. Das ist alles Unsinn. Überprüfe deine Einstellungen. Warum willst du Erfolg haben? Warum willst du das, was du hast? Oder du erbittest Gott Heilung. Warum willst du Heilung haben? Überleg einmal, was sind die Motive? Wozu brauchst du Erfolg? Wozu brauchst du Gesundheit? Wozu brauchst du Geld? Überleg einmal, wozu das alles? Du funktionierst aufgrund deiner Einstellung. Wir sind das, was unsere Einstellung innen drin in unserem Herzen ist, was unsere Gedanken sind. Die Bibel sagt, wovon das Herz voll ist, dessen gehen die Gedanken über. Es geht sogar der Mund über. Und das leben wir auch aus. Deine Motive sind Einstellungen. Was sind sie? Was sind deine Motive für deinen ersehnten Erfolg? Nur Erfolg haben, nur Erfolg haben. Wozu? Gott segnet uns, wenn es um seine Ehre geht. Suchen wir Gottes Ehre? Leben wir für unsere Bestimmung? Was ist unsere Bestimmung? Weißt du überhaupt, wozu du da bist? Bist du nur da, um Luft wegzuatmen? Da haben wir die große Klimakatastrophe deswegen. Oder hast du eine Bestimmung von Gott für dein Leben? In Josua Kapitel 1, Vers 9 sagt Gott, oder spricht der Geist Gottes zu Josua: Lass das Gesetz Gottes, also die Worte Gottes, die Verheißungen Gottes, nicht einen einzigen Augenblick aus deinem Fokus, aus deinem Blick, behalte es vor dir. Das Wort Gottes will dich leiten. Dann wirst du Erfolg haben, Wort Gottes. Und der erste Motivator, das erste, was uns motivieren sollte, ist immer Wort Gottes. Was sagt der Herr? Hören wir Gottes Reden? Dieses Rema-Wort, ist das die Inspiration, diese Motivation für dein Leben, damit du funktionierst? Funktionierst du nur, weil du isst und trinkst und das Leben genießt, oder funktionierst du, weil Gott zu dir geredet hat, weil Gott dich ins Dasein gerufen hat, weil du von Gott eine Bestimmung hast? Wir sollten immer von diesem Rema-Wort Gottes motiviert sein, immer in guter Verfassung sein. Das ist also, was Gott will durch sein Wort. Sein Wort will uns aufbauen. David, von ihm heißt es, er ermannte in Gott. Deshalb heißt in der Bibel, seid stark und seid männlich. Das gilt auch für Frauen. Also nicht nur für Männer, sondern seid stark und männlich. Wir sollen also stark sein in Gott. Es ist interessant, David ist motiviert, als er auf diesen Riesen Goliath zugeht. Er sagt, was will dieser Unbeschnittene? Also er sieht, also der Mann steht nicht richtig, der Mann lebt nicht richtig. Er ist motiviert und sagt, dieser freche Kerl, der muss weg. Er ist also richtig motiviert. Und wenn du richtig motiviert bist, kannst du jedes negative Ding überwinden. Aber wenn du nicht motiviert bist und sagst, naja gut, ich mache Kompromisse. Und das große Problem heutzutage ist, dass so viele Leute Kompromisse machen. Du sollst also motiviert sein. Dieser unbeschnittene Goliath hat nichts zu suchen hier. Und er rennt auf seinen Widersacher. Er sieht ihn als Widersacher. Er sieht ihn als einen Feind Gottes, als einen Feind des Volkes Gottes. Und er geht auf ihn zu. Wie siehst du deine Widersacher? Das ist also deine Motivation. Und du musst erst mal deinen Standpunkt kennen. Du musst wissen, wo stehe ich? Was ist meine Situation gerade jetzt? Und wenn du deine Position kennst, und deshalb, ich habe keine Angst, solange du weißt, wo du hingehörst, kannst hingehen, wo du willst, du wirst immer wieder zurückkommen. Aber wenn du nicht weißt, wo du hingehörst, dann rennst du in die Gegend, kopflos und suchst und findest doch nicht dein Glück. Du musst wissen, wo gehöre ich hin? Wo ist mein Zuhause? Wo ist meine geistliche Heimat? Also du musst wissen, wo gehöre ich hin? Und dann kannst du machen, was du willst. Aber zuerst mal musst du wissen, deine Position, dein Standpunkt, dein Standort. Wie siehst du deinen Widersacher? Was ist überhaupt dein Widersacher eigentlich? Der Teufel, aber das ist so ein großer Begriff. Kein Mensch weiß, was der Teufel ist. Ich habe mal für eine Frau, die ihren Jungen verloren hat oder das Jugendamt ins Kind weggenommen hat, hier in Berlin, mich eingesetzt. Und der Richter hat dann den Jungen befragt, den kleinen Jungen, über Dämonen und Teufel und was weiß ich alles, was da war. Und er hat gesagt, Herr Richter, wissen Sie überhaupt, was der Teufel ist? Das wissen wir nicht, sogar wir als Theologen, ich meine, wir als Theologen haben große Schwierigkeiten, den Teufel richtig zu definieren. Und dann erwarten sie, dass ein kleiner Junge mit 7, 8 Jahren sagen kann, was der Teufel ist. Und dann muss ich mir zugestehen, dass ja, ist so ein Begriff, was wir gar nicht richtig definieren können. Kein Mensch kann es definieren. Du kannst Gott nicht beschreiben, du kannst den Teufel nicht beschreiben. Und alles ist nur Fantasie. Deshalb, Leute glauben, den Teufel da irgendwie beschreiben zu können, das geht nicht. Das ist ein Geist, eine Macht, eine Gewalt, Fürstentümer und Gewalten. Wie siehst du deinen Widersacher? Deine Motive sind deine Steuerungskräfte, deine Antriebskräfte, deine Motive. Was treibt dich an? Überleg einmal, was treibt dich an? Was hält dich am Leben? Manche Leute sind nur am Leben, weil sie irgendjemand hassen. Die müssen beweisen, dass es Die müssen denen zeigen. Und deshalb, manche existieren nur aufgrund von Hass. Ich muss beweisen, also, dass wir noch am Leben sind, wir sind noch stark. Neid, Hass, Bitterkeit und so weiter können einen antreiben. Und die ganzen Kriege, was wir haben, sind nichts anderes wie Kriege, wie Hass motiviert. Zuerst die Russen, das sind Verbrecher, Bolschewiken, Faschisten. Oder umgekehrt Amerikaner. Du brauchst irgend so ein Feindbild. Und wenn wir kein Feindbild haben, kein Hass haben, können wir gar nicht richtig kämpfen. Und du siehst also, Hass ist ein Motiv. Und bevor die Leute in den Krieg ziehen, werden sie zuerst mal so richtig getrimmt. Hass die Deutschen. Hass die Deutschen. Oder Hass die Russen. Hass die Polen. Hass und so weiter. Nur auf Hass. Die ganze Welt existiert nur aufgrund von Hass. Einer hasst den anderen. Die Kapitalisten hassen die Armen und die Armen hassen die Kapitalisten. Und so geht es hin und her. Geiz und Habgier und Eifersucht. Das sind Motive. Eifersucht. Eifersucht ist was ganz Schlimmes. Das ist ein Motiv, was eintreibt. Eifersucht. Ich spanne den Partner aus oder ich mache das und so weiter aus Eifersucht und bringe den um. Und so viele Morde geschehen nur aufgrund von Eifersucht. Verletzungen treiben viele Leute an. Da lahme ich in der Bibel, für eine Wunde, für einen Kratzer muss ein Junge sterben und so weiter. Wir haben dieses Bild, also praktisch, der bezahlt mir mit dem Leben, der wird mir büßen für eine Verletzung. Also, was sind die Motive, die uns antreiben? Zweifel, Kritik, der hat mich kritisiert, kritisiere ich wieder zurück. Oder Liebe, Zuneigung, Sympathie, das können auch Antriebskräfte sein, Mutter Teresa. Motive sind, ja, als ich so darüber nachdachte, Lockmotive. Es lockt und motiviert mich, fordert mich heraus, es zieht mich. So, alles wird mitgezogen, die Lockmotive zieht alles. Und für Gott war Liebe die Motivation, dass er seinen Sohn sandte. Also auch Gott lebt von Motivation. Aus Liebe gab er seinen Sohn. Nicht, weil wir es verdient hätten, nein. Was sind deine Antriebskräfte? Die dich antreiben, Dinge zu tun, die du tust. Dich ärgern. Was ärgert dich? Ärger kann, Wut und Ärger kann so eine Antriebskraft sein. Aber die Bibel sagt einmal, welche der Geist Gottes treibt. Die sind Gotteskinder. Also der Geist Gottes kann ein Motivator sein, kann dich lenken und steuern und so weiter. Antriebskraft. Eine Zugkraft kann der Heilige Geist sein. Die vom Bösen getrieben werden, die sind Kinder des Teufels. Das Böse, was ist das alles? Geld kann sein. Alles, was so neutral ist. Dinge, die ganz neutral sein können, aber das, deine Einstellung dazu ist es. Dein Motiv. Geld. Geld kann eine Triebkraft sein. Geld kann etwas sein, was du deine Bedürfnisse bezahlst, dein Leben finanzierst und so weiter. Anderen hilfst, Gutes tust. Du kannst mit dem gleichen Stück Geld, kannst du jemanden umbringen und kannst in sein Leben retten, mit dem gleichen Stück Geld. Alles, was so neutral sein kann, es hängt immer ab, was bestimmt mein Leben, mein Denken, meine Gedanken, die dahinter stehen. Viele sind nur vom Bauch gesteuert, Machtgedanken und so weiter, Sucht, steuert viele Menschen. Die suchen, etwas Sucht kommt vom Wort, von diesem Wort, Urwort suchen. Die suchen Befriedigung, die suchen Rache, die suchen Vergeltung. Jesus musste auch solche Dinge überwinden, zum Beispiel die Lust nach Macht, die steckt in Jesus drin. Der Teufel bietet ihm an und sagt, alle diese Reiche will ich dir geben. Und Jesus musste, also auch die ganze Versuchung Jesu, die in Matthäus 4, ist nichts anderes als, das war im Fleisch Jesu drin. Er wurde versucht, gleich wie du und ich. Machtgelüste, sag den Steinen, dass sie Brot werden. Und wie oft neigen wir auch dazu, unsere Motive Macht beweisen. Du, ich kann was. Ich bin ein geistlicher Mensch. Ich kann sagen, es passiert, aus Steinen werden Brot. Oder das andere, spring runter, zeig's denen, demonstrier. Manifestier dich, deine Gaben, deine Talente und so weiter. Also, Protzen, Angeberei, Stolz kann so ein Motiv sein. Ich bin ein geistlicher Mensch. Guck mal, ich kann vom Dach runterspringen. Passiert nichts. Was sind deine Antriebskräfte? Was steuert und wer steuert dich? Von wem die gleichen Impulse? Du kannst Steine zu Brot machen, wenn der Teufel dir das sagt, wenn du diese Motive von ihm hast, sind satanisch. Aber wenn eine Not da ist und du hast nichts anderes, dann kannst du einen Klumpen Stein nehmen oder einen Stein nehmen und kannst sagen, Herr, siehst du, guck mal, ich habe nichts zu essen, jetzt meine Kinder müssen Steine fressen. Lass ein Wunder geschehen. Ich bin überzeugt, wenn es aus der Not heraus, aus Liebe heraus zu deiner Familie, zu deinen Kindern ist, dass aus dieser Situation ein Wunder ist, dass aus Stein sogar ein Wunder passiert. Sogar mit einem Kieselstein, wie beim David, den Goliath erschlagen kannst, mit einem Kieselstein. Du kannst es, wenn es vom Herrn kommt. Wer inspiriert dich? Was treibt dich? Was sind deine Interessen? Das sind diese Motive, die uns beschäftigen. Und wessen Interessen vertrittst du? Weißt du, oft sind wir nur Sprachrohre, Botschafter. Wir haben selbst keine Motive, sondern wir äffen jemand nach. Wir Menschen, wir neigen dazu, dass wir einfach nachmachen, was die anderen machen. Und so weiter. Wollen auch gerne sein. Oder was steuert und treibt dich an? Bist du es selbst? Ist es Gott oder sind es andere? Überleg einmal, wer motiviert dich? Welche Entscheidungen bestimmen dein Leben? Motive sind oft Entscheidungen, ich habe mich dafür entschieden. In Sprüche Kapitel 14, Vers 12, manch einer wähnt sich auf den richtigen Weg. Die meisten glauben, die sind richtig. Versuch irgendjemand zu korrigieren und zu sagen, hoch mal, bei ihnen stimmt was nicht. Dann kriegst du Ärger. Manch einer wähnt sich auf den richtigen Weg und läuft geradewegs in den Tod, heißt es hier. Hinter schallendem Gelächter verbirgt sich oft großer Kummer. Und die Freude verrauscht, wenn die Freude verrauscht ist, bleibt die Trauer zurück. Wer krumme Wege geht, bekommt, was er verdient. Der Gute aber wird belohnt. Nur ein gedankenloser Mensch glaubt jedes Wort. Also was sind die Motive? Gedankenlosigkeit. Der Vernünftige prüft alles, bevor er handelt. Der Kluge ist vorsichtig, um Unrecht zu vermeiden. Der achtet auf die Signale. Ein Dummkopf braust schnell auf und fühlt sich auch noch im Recht. Wer je zornig ist, richtet viel Schaden an. Wer heimlich Rachepläne schmiedet, macht sich verhasst. Ein unverständiger Mensch kann nur Unwissenheit vorweisen. Ein Kluger gewinnt Ansehen durch sein Wissen. Interessante Gedanken. Rache kann eine Motivation sein. Und das steckt in uns drin, noch aus der Zeit der Steinzeit, Blutrache, Vergeltung, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So ich du mir, so ich dir. Rache. Sind das unsere Motive oder ist Liebe, Vergebung? Die meisten Leute, die meisten Christen haben Probleme, weil sie nicht vergeben können. Rache. Herr, zeig's ihnen. Herr, gib's ihnen. Herr, vergelt es ihnen. Auge um Auge, Zahn um Zahn und ich übergebe es dir. Nein, du solltest Gott überlassen. Gott überlassen. Menschen, also ich möchte so sein wie dir. Ich habe Leute schon kennengelernt, also auch in den Gemeinden, da versuchen sie wie die Pastorsfrau zu beten oder wie die gesegnete Schwester, der gesegnete Bruder, die versuchen das nachzumachen, weil der gesegnet ist. Du nimmst manchmal als Vorbild einen Menschen. Du solltest aufhören, Menschen als Vorbilder zu nehmen. Du bist ein Original. Und deshalb, deine Motive müssen originell sein. Und nicht irgendwelche Kopien von irgendjemand. Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, wir werden geboren als Originale und sterben als Kopien. Du bist als ein Original geboren und dann übernimmst du die Motive der anderen. Du musst deine Motive finden. Was sind deine wahren Motive? Was bist du? Wer bist du eigentlich? Weißt du, du möchtest gerne irgendjemand anders sein. Johannes der Täufer sagt, ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ich will nicht Jeremia sein, ich will nicht Elias sein, ich will nicht das sein. Ich will nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste sein. Mancher wähnt sich auf dem richtigen Weg und läuft geradewegs in den Tod. Festlegungen motivieren uns. Ich lege mich fest. Aus irgendwelchen Gründen. Ein Mensch trifft 2, 3 Entscheidungen in seinem Leben nicht mehr. Alles andere sind Folgeentscheidungen. Und du legst dich fest auf irgendetwas. Und Festlegungen sind solche Weichenstellungen für unser Leben. So will ich sein. Und du hast nicht geprüft, ob das für mich passt. So viele leben in einem Korsett. Als ich so betete über diesen Text, Gott sagt mir, viele Menschen leben in einem Korsett. Die passen gar nicht mehr rein. Die sind schon längst eventuell rausgewachsen. Und die entwickeln sich fehl und falsch. Und du wunderst über die ganzen Spannungen in deinem Leben. Du passest nicht in diesem Korsett mehr rein. Viele haben sich festgelegt aus irgendwelchen bestimmten Begegnungen. Sie sind einem Wahrsager begegnet, einem Guru oder einem falschen Propheten oder irgendeinem Meister, so wie er. Andere sind motiviert von Flüchen, Verwünschungen, Komplexen. Also ich will ja nicht negativ auffallen. Kinder, wir sind arm, aber wir möchten ja nicht auffallen. Also das, und wir wollen niemand zeigen. Und so viele kämpfen und in die falsche Richtung, nur weil sie nicht auffallen möchten, weil sie die Wahrheit nicht ans Licht bringen möchten, weil ja nichts rauskommt. Andere sind motiviert von der Selbstsucht, vom Ego, von Ehrsucht, von Anerkennung. Und weißt du, wie man Leute dressiert, so wie man Hunde oder Pferde mit Zucker lässt. Verstehst du, mit Nettigkeiten, verstehst du, mit Anerkennung. Du möchtest ja nicht die Liebe verlieren. Und manche Leute gehen kaputt, ruinieren sich, weil sie nicht die Liebe des Partners oder des Mitmenschen oder Vorgesetzten verlieren möchten. Sie möchten immer lieb Kind sein. Was sind deine Motive? Manch einer wähnt sich, auf dem richtigen Weg zu sein und läuft geradewegs in seinen Tod. Andere, die wollen in einen Orden rein, die werden Freimaurer und wollen da irgendwo Macht bekommen. Das Streben nach Macht ist groß bei vielen Leuten. Und das ist alles nur Selbsttäuschung. Vorbilder wirken motivierend. Ein Vorbild kann Jesus sein natürlich. Aber das ist noch weit, bis du dahin kommst. Jesus sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das, was du bei Jesus lernst, lernst du nirgendwo anders. Sanftmütig und demütig zu sein. Das ist eine Motivation. Jesus war still, obwohl er schalt nicht oder hat nicht rebelliert, hat nicht protestiert, hat sich nicht aufgelehnt, hat alles auf sich genommen. Das Gute wie das Schlechte. Das könnte Vorbild sein, aber das machen die meisten nicht. Die sind weit entfernt davon. Von Jesus kannst du viel lernen. Der Heilige Geist, wenn du wirklich voll Heiligen Geistes bist, klärt dich auf, was du sein könntest. Er verklärt Jesus dir. Die Frage ist, bist du schon ein Schüler Jesu geworden, dass du von ihm lernst, sanftmütig und demütig zu sein? Ja, ja Herr, ja Herr. Immer wieder dieses Ja Herr, dieses Einverstandensein mit Gott. Der Mensch ist ja mit Gott nicht einverstanden gewesen. Das war sein großer Fehler. Deshalb ging er auch daneben. Und lief Gott weg, weil er mit Gott nicht einverstanden war. Bist du in der Schule Gottes noch? Lernst du mit Gott? Bist du im Umgang mit Gott? Kann der Heilige Geist dich ermahnen und sagen, Johannes, da passt du noch nicht so rein, ist noch ein bisschen weit entfernt. Kann er dich korrigieren? Bist du überhaupt belehrbar? Weißt du, viele sind, und wir sind eigentlich von Haus aus dumm, aber die Frage ist, sind wir belehrbar? Können wir noch was lernen? Nehmen wir was an? Können wir was annehmen? Wollen wir was annehmen? Oder denken wir, wir haben schon die Weisheit mit dem Schöpflöffel gefressen? Das ist die Frage. Sind wir noch lernfähig? Wenn du dir nichts mehr sagen kannst, dann glaubst du, wärst okay. Wozu bist du denn da? Wir sollten lernen, Korrektur annehmen. Und weißt du, man kann dir nur Korrektur geben, wenn du Korrektur annimmst. Wenn du glaubst, du machst alles richtig, was soll man denn? Dann bist du sowieso Meister des Fachs. Du musst lernen, auf die Stimme Gottes zu hören, sich von Gott was sagen lassen. In der Bibel heißt es, warum die Sintflut kam, das war der Grund, die Leute ließen sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen. Geschweige denn vom Prediger, vom Noah damals. Sie ließen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Sie hörten nicht mehr auf die innere Stimme. Die innere Stimme, die in dir ist, die sagt dir immer die Wahrheit. Leute lügen dich an. Aber dein Unterbewusstsein kann dich nicht anlügen. Es traut sich nicht einmal, sich anzulügen. Dein Unterbewusstsein sagt dir immer die Wahrheit. Die Leute können gaukeln und erzählen und verzapfen, was sie wollen, aber dein Unterbewusstsein sagt, du, der lügt. Das stimmt nicht. Das ist nicht echt. Das ist nicht wahr. Und wenn du darauf achten würdest, du würdest so manchen Fehler nicht begehen. Und du würdest nicht in so manches Fettnäpfchen tappen, wenn du auf die innere Stimme hören würdest. Wir Menschen sind immer fremdgesteuert. Also von diesen Motivationen, wenn ich spreche, wir sind immer fremdgesteuert. Entweder von Gott oder dem Teufel. Einer reitet uns immer, hat Luther mal gesagt. Anders laufen wir nicht und anders funktionieren wir nicht. Irgendjemand bestimmt mich, Gott oder Satan. Wir brauchen immer Gesetze, Vorschriften, brauchen immer Schranken und Begrenzungen. Wir brauchen Regeln, Normen. Deutsche ganz besonders, alles DIN, deutsche Industrienorm. Also wir brauchen immer Normen. Aber da, wo der Geist des Herrn ist, wo diese innere Stimme ist, wo die Salbung ist, da ist Freiheit, Leute. Es gibt also ein Leben in Normen und Vorschriften, Gesetzbüchern, Paragraphen. Das geht nicht mehr. Aber dann bekommst du Anweisungen von Gott. Das ist die andere Seite. Also du lebst vom Satan, wenn du immer wieder sagst, Pastor, was soll ich tun? Wenn du nicht weißt, was du zu tun hast. Wenn du immer Leute fragen musst. Wenn du immer so ein Lexikon brauchst, so einen Kommentar brauchst, wo immer was soll ich tun? Solange du das nicht weißt, bist du nicht in der Freiheit der Kinder Gottes. Die Salbung ist es, die uns lehrt. Du weißt es ganz genau, weil du auf deine innere Stimme hörst, weil du dein Motiv gefunden hast, das Lebensmotiv für dein Leben. Du weißt, wo es lang geht und du weißt, was du willst. Die meisten Leute wissen nicht, was sie wollen, wozu sie da sind. Wir brauchen das prophetische Wort, das von Gott kommt, das inspiriert ist. Diese Vision von deinem Leben. Hast du schon dein Leben aus der Perspektive Gottes gesehen? Hast du dich schon gesehen am Thron Gottes, wie du dort stehst? Vor Grundlegung der Welt, noch bevor dich irgendjemand versauen und verderben konnte? Bevor dich jemand missbrauchen konnte? Bevor dich jemand verführen konnte? Bevor dich jemand ausnehmen konnte und dich ausplündern konnte? So vollkommen, hast du dein Bild am Thron Gottes gesehen? Johannes Matthäus, guck mal an, dieser Jüngling. Ja. Du sollst ein Bild von deinem Leben sehen in Reinheit, Kraft und Stärke, in Gesundheit, Vollkommenheit. Und wenn du dein Bild vor Grundlegung der Welt, also nicht vor der Schöpfung her, sondern noch bevor die Schöpfung stattgefunden hat, Gott hat einen Idealplan für dein Leben gehabt und diesen Idealplan musst du finden, diesen Urplan vor dem Urknall. Wenn du diesen Plan Gottes gefunden hast, Seele, Geist und Leib, und dann wirst du feststellen, das hat Gott, Gott hat mich so gewollt. Und dann lebst du nach diesen Motiven. Aber solange du dieses Urbild in deinem Leben, dieses Original deines Lebens nicht gefunden hast, versuchst du immer wieder alles möglichen Leute zu kopieren und nachzuäffen. Du brauchst also das prophetische Wort, diese Impulse von oben, die Ermutigung von oben danach her. Gott muss dein Wunderrat sein, nicht nur Rat, sondern Wunderrat. Und solange du dieses nicht gefunden hast, brauchst du immer die Bewertung von anderen Leuten. Pastor, was sagst du dazu? Professor, was sagen Sie dazu? Herr Doktor, was sagen Sie dazu? Herr Lehrer, was sagen Sie dazu? Und du brauchst immer die Bewertung der Leute. Wenn du dich vor Gottes Thron gefunden hast und dich wieder dort entdeckt hast und dort dir selbst deinem Zwilling begegnet bist, dem anderen, dem, der noch nicht gefallen ist, der bei Gott als Original aufgehoben wurde und aufbewahrt wurde, wenn du den gesehen hast, dann brauchst du nicht mehr die Bewertung von Leuten, dann willst du diesem Ideal nachstreben. Dann willst du auch nicht... Dann willst du nicht irgendjemand kopieren, dann willst du du sein. Wir brauchen dann die Bewertung durch andere nicht mehr. Aber solange du kein Motiv in deinem Leben, dein Motiv noch nicht gefunden hast, musst du immer fragen. Du brauchst immer Zeugnisse von anderen. Aber der Geist Gottes will unserem Geist Zeugnis geben. Und zwar was? Dass wir Kinder Gottes sind. Dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich erlöst bin, dass mich niemand von seiner Liebe trennen kann. Psalm 1. Wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Sind Gottlose deine Vorbilder, deine Motive? Wenn du auf die gottlosen Menschen schaust, wirst du verzweifeln, frustriert sein und kriegst Depressionen. Ist das Materielle dein Motiv? Ist das Sichtbare, das Vergängliche dein Motiv? Oh, wenn ich nur ein Haus hätte, wenn ich nur ein Auto hätte, wenn ich nur eine Familie hätte, wenn ich nur eine Frau oder einen Mann hätte, wenn ich nur Kinder hätte. Ist das dein Ideal, deine Erwartung, der Sinn deines Lebens? Du hast das alles. Ich habe eine liebe kleine Schwester in der Gemeinde in Heilbronn gehabt. Die hat Abitur mit 1,2 bestanden und sogar noch Schäfflerpreis gekriegt. Und an dem Tag, wo sie dann ihr Abitur bestanden, brach sie zusammen, Nervenzusammenbruch. und hat geheult wie ein kleines Kind. Ich habe gute Noten, aber ich habe im Leben versagt. Was nützt es, wenn du gute Noten, gute Bewertungen hast und im Leben versagst? Und dieses Mädchen, die anderen haben gespielt, die anderen sind gewandert, die anderen kamen in die Jugendstunde, die anderen haben das. Die Schwester hat nur gebüffelt, nur gebüffelt, nur gebüffelt. Und nur mit 1,2 bestanden und dann war das mein Leben. Und dass ich Christ geworden bin, bin auch Christ geworden, weil ich habe mir auch vieles vorgestellt, was das Leben so ist. Und dann hatte ich diese Dinge alle erreicht und habe gedacht, Mensch, das ist doch nicht alles. Ich bin also nicht drogensüchtig gewesen und auch, bin auch nicht krank gewesen und war auch nicht kaputt. Ich habe einfach Dinge erreicht in meinem Leben und habe gesagt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Diese materiellen Dinge befriedigen nicht. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Der braucht was anderes. Was nur Erfolg und Ansehen, Anerkennung. Was sind deine Motive? Ist vielleicht Religion dein Motiv? Und du kannst noch so fromm sein. Und ich sage dir, wo die Religion hinführt. Wo hat die Religion die Juden hingeführt? Mit ihrer ganzen Religiosität, die ganzen Pharisäer nach Masada. Dass sie sich gegenseitig umgebracht haben nachher. Das ist das Ende des jüdischen Staates. Selbstmord, Selbstzerstörung, Selbstkasteiung, Selbstverstümmelung. Dorthin führt Gesetzlichkeit, Dogmatismus und Formalismus. Immer so perfekt sein. Religion führt dich in Selbstmord. Religiös selbst, und du zerstörst dich selbst. Manch einer denkt, wehnt, er ist auf dem richtigen Weg und läuft geradewegs in seinen Tod. Ich denke, Masada ist so ein typisches Beispiel. Ein abschreckendes Beispiel. Schau die Pharisäer an, wo sie endeten mit dem Fall Jerusalems. Wegen der ganzen Selbstgerechtigkeit haben sie sich selbst gegenseitig zerstört und noch Jerusalem dabei zerstört. Der Buchstabe tötet, der Geist ist, was lebendig macht. Was motiviert dich? Viele richten sich nur nach den Buchstaben, nach Regeln, Vorschriften, Traditionen und so weiter und sind nicht glücklich. Schau dir religiöse Menschen an. Eine Studie hier in Deutschland beweist, dass gerade die Psychiatrien voll sind von Christen, die Religion nicht richtig verstanden haben. Die wollen Recht tun und schaffen es nicht. Und viele glauben, sie haben sogar die Sünde wieder in den Heiligen Geist begangen, weil da und dort Gott nicht gehorchten. Andere, die richten sich nach der Masse, nach der Mehrheit. Sie gehen immer dorthin, wo die anderen auch hingehen. Gut, das mag vielleicht ein paar Mal gut gehen, aber wenn alle in den Brunnen springen, musst du noch lange nicht in den Brunnen springen. So viele Leute, die halten sich immer an Mehrheiten. Und ich sage euch eines, könnt denken, was ihr wollt, Demokratie ist nicht von Gott, Demokratie ist von unten. Und das heißt auch, wenn du richtig das Wort Demokratie übersetzt, Macht von unten, Macht vom Volk. Und ich weiß, wer unten sitzt, der Teufel, Demokratie, Demagogen, Dämonen letztendlich. Das ist Demokratie, wo die Mehrheit ist. Dein Leben soll nicht die Mehrheit bestimmen, sondern dein Leben soll Gott bestimmen. Und du musst Mut haben und Zivilcourage haben, allein deinen Weg zu gehen, wenn es sein muss. Und nicht immer gucken, links und rechts, wer geht noch mit mir mit. Bist du dir selbst? Hast du dich selbst entdeckt? Viele Leute gehen nur nach der Masse und sind stolz, zu der Masse zu gehören. Aber Masse ist nichts anderes wie Stimmvieh. Etwas anderes, was dich motiviert und motivieren kann, ist, wenn du auf dein eigenes Ich besinnst, und zwar von Gott dein eigenes Ich findest. Nicht dein Ego, sondern dein Ich. Jesus wollte nie ein Du sein. Er wollte immer ein Ich sein. Und Gott hat dich als ein Ebenbild geschaffen, sein Ebenbild. Und sein Ebenbild will immer ein Ich sein und nie ein Du. Nie eine Kopie von anderen. Immer ein Original. Jesus sagt, ich bin. Und du sollst auch dich selbst wiederfinden. Wer bist du? Nicht irgendjemand anders. Eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ich diene Gott und weiter nichts. Ich tue das, was mir aufgetragen wurde. Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Doch wer kontrolliert dich? Kontrollierst du dich selbst? Bestimmst du, wann du aufstehen und schlafen gehst, was du isst und trinkst und womit du dich kleidest und was du denkst? Kannst du deine Träume kontrollieren? Wenn du das könntest, würdest du so manchen Horrortraum und Horrorvision gar nicht haben. Ich habe das gelernt, ich musste das lernen in meinem Leben. Ich habe furchtbare Träume, weil ich auch schreckliche Filme mir angeguckt habe als junger Bursche. Ich bin sogar ins Kino gegangen, wo es verboten war mit 18, da war ich schon mit 16 drin. Und da habe ich ein bisschen größer ausgesehen und die haben mich nicht gefragt, wie alt ich bin. Und ich war da drin und habe Dinge mir angeguckt und die schrecklichsten Filme, ich wollte alles sehen und mir nichts entgehen lassen. Und habe mich gewundert, wo die ganzen Albträume herkommen. Bis ich gesagt habe, Herr, hilf mir. Und dann der Herr hat zu mir gesagt, Johannes, ich helfe dir gar nicht. Du musst dir selber helfen. Gott hat zu mir wirklich gesagt, ich soll mir selber helfen. Und zwar verbiete deinem Geist, diese Dinge zu verarbeiten. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt, habe gesagt, Herr, wie soll ich das machen? Und habe gesagt, Satan, ich erwarte keinen Traum von dir. Und du kannst mir keine Albträume und keine schrecklichen Träume und keine Horrorvisionen schicken. Ich will nur gute Träume, die vom lieben Gott kommen, und deinen kannst du selbst behalten. Das ging ein paar Tage gut, da kam es wieder. Und ich musste einen Kampf des Glaubens kämpfen, und zwar in meinem Denken, in meinem Hirn. Und ich musste ständig gebieten, verbieten, bis das alles gelöscht wurde oder abgelegt wurde oder irgendwo beseitigt und entrümpelt wurde und entsorgt wurde. Ich musste selbst Kontrolle über mein Leben üben. Und heute träume ich nur, wenn ich träumen will. Und wenn Gott mir was sagen will, träume ich. Ganz bewusst, und ich nehme keine Albträume an. Auch wenn der Teufel anklopft und versucht, einen Albtraum zu schicken. Selbstkontrolle. Wer sitzt bei dir auf dem Thron? Wer regiert dich? Du? Oder der Teufel oder Gott? Auf deinem Thron solltest du mit dem Herrn zusammensitzen. Du und der Herr. Nicht der Herr allein. Weißt du, dann bist du eine Marionette Gottes. Du bist kein Original, dann bist du auch nur so Zappel-Philipp. Du sollst den Herrn, deinen Thron mit dem Herrn teilen. 51% kriegt der Herr und 49% du. Das ist also feindliche Übernahme. Und so teilt ihr die Autorität, der Herr und ich. Deshalb sagt Jesus, Vater, du und ich, wir beide sind eins. Du musst eins werden mit Gott. Dein Wille geschehe. Und du übernimmst deinen Willen, Gottes als Gottes Willen und Gottes Willen als deinen Willen. Wie funktioniert dein Inneres? Weißt du das überhaupt? Auf wen und auf was hältst du? Wer beeinflusst dich? Oder bist du gar nicht mehr so beeinflussbar? Wir Menschen sind beeinflussbar, also fremdgesteuert, habe ich gesagt. Wem gehorchen wir? Wem zollen wir Achtung, Respekt? Ehrfurcht, steht in meiner Bibel, ist der Weisheit Anfang. Gottesfurcht. Hast du Gottesfurcht in deinem Leben? Denkst du immer, und das ist ein Motiv, Gottesfurcht. Mensch, der da oben guckt überall zu. Ich kann mir diese Dinge nicht leisten. Ich kann nicht das und das tun und sagen, der hört alles, der sieht alles, ich werde beobachtet. Und du wirst beobachtet, ob du das glaubst oder nicht. Jetzt diese Kameras beweisen wir. Verstehst du, wir sind bloß in dieser Welt. Big Brothers, aber wenn ich weiß, Gott sieht alles, also ich habe Gott nicht zu verbergen, ich kann mit ihm ganz offen reden und ich kann überall hingehen, ich werde nie was Verkehrtes tun, wenn ich weiß, er guckt immer zu. Was würde Jesus sagen? Gottesfurcht. Niemand kann zwei Herren dienen, entweder Gott oder Satan, das musst du dir selbst entscheiden und du entscheidest dir selbst, so wie ich entscheiden musste, was ich träume. Ich musste bestimmen. Niemand kann zwei Herren dienen. Du entscheidest, dieser Herr oder dieser Herr. Und ich entscheide zwischen Gott und Satan. Nicht der Heilige Geist, nicht Jesus, sondern ich entscheide, wem ich diene. Dem oder jenem. Unter welchem Einfluss ich mich stelle. Welcher Geist mich beeinflussen darf oder steuern darf. Beeinflusst uns das Fleisch oder der Geist? Denk drüber nach. Beeinflusst uns das Sichtbare oder das Unsichtbare? Lebst du nur für das Sichtbare, was du hier gerade siehst? Ich lebe auch für das Unsichtbare, was ich nicht sehe. Und ich weiß, es gibt mehr in der unsichtbaren Welt, als was in der sichtbaren Welt gibt. In der unsichtbaren Welt, Millionen und Milliarden von Engeln umgeben mich. Ein Berg voll feuriger Rosse umgibt mich. Und ich muss nicht Angst haben. Ich weiß, ich habe eine gewaltige Aura. Lass mich mal dieses Bild verwenden. Einen gewaltigen Panzer. Eine gewaltige Festung. Gott umgibt mich von allen Seiten. Wenn ich das weiß. Wenn ich diese unsichtbare Welt mal gesehen habe, Herr, öffne ihm die Augen. Wenn du dieses Motiv gesehen hast, ein Berg voll feuriger Rossen umgibt mich, dann lebst du ganz anders. Dann zappelst nicht, zitterst auch nicht. Was beeinflusst dich, das Bewusste oder das Unbewusste? Gewiss, wir haben das Bewusstsein, das ist nur die Spitze des Eisberges, aber das Unterbewusstsein bestimmt mich mehr, als was ich glaube. Dass ich hier gerade stehe, beeinflusst mein Unterbewusstsein. Dass ich atme nicht vergesse, beeinflusst mich mein Unterbewusstsein. Dass mein Herz weiter schlägt und nicht aufhört zu schlagen. Wenn ich immer dran denken möchte, Herz, du musst schlagen. Weißt du, da würde ich manchmal vergessen. Und mein Herz würde stillstehen. Aber mein Unterbewusstsein steuert mein Kreislauf, mein Herzrhythmus und so weiter. Und wenn ich aufgeregt bin, schlägt halt einfach schneller. Mein Unterbewusstsein reagiert darauf. So, was und wer beeinflusst mich? Das Böse oder das Gute? Diesseits oder Jenseits? Und ich weiß, dieses Leben ist nicht, es geht schnell vorbei. Aber ich weiß genauso, diese sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Und ich weiß, meine Lieben sind beim Heiland. Die erwarten mich schon und ich sage, Mensch, dass der nicht kommen will. Dass er sich nicht beeilt. Meine Lieben erwarten mich schon am Kristallenen Meer. Wenn du dieses Kristallenen Meer mal gesehen und geschaut hast, dann weißt du, drüben wirst du erwartet. Dort wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein. Da wird alles, das Erste wird gar nicht mehr da sein. Das ist das Erste, was ich hier lebe. Das andere kommt noch und selig und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung, heißt es in der Offenbarung. Was beeinflusst dich, Liebe oder Hass? Und was motiviert dich? Die Babylonier damals in der Ebene sind motiviert worden. Ach, unser Name darf nicht vergessen werden. Und wir müssen uns ein Denkmal setzen, einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Angst war ihre Motivation. Wir könnten untergehen. Und dann gleich Zeitgenosse davon war Abraham. Abraham hat keine Probleme dabei gehabt. Ach, Gott ist mein Herr und ich gehöre Gott. Und Gott sagt zu ihm, und ich will dir einen Namen geben, der über alle Namen ist. Und heute werden alle Geschlechter und alle Generationen, die besinnen sich auf Abraham, Vater Abraham. Drei große Weltreligionen besinnen sich auf Abraham. Warum? Weil er Gott vertraute, weil Gott seine Motivation war. Die Babylonier, die wollten selbst einen Namen machen. Und wer sich selbst einen Namen setzen will, der wird es verlieren. Und wer Gott es überlässt, für den will Gott sorgen. Andere sind vom Geld motiviert. Ihr Geld hat jetzt eine große Krise. Andere sind von der Macht motiviert, wie Freimaurer, Parteigänger. Die wollen ganz hoch oben auf der Pyramide irgendwo sitzen und runtergucken. Doch alle diese Motivation geht auf Kosten anderer. Das ist Manipulation. Andere werden unterdrückt. Andere werden ausgenommen. Die Tyrannen und Diktatoren benutzen diese Methode. Ich denke nur Stalin und Hitler. Sie haben diese Methode der Manipulation mächtig gebraucht. Und oben ist einer und unten dann nachher die vielen. Wer und was motiviert dich? Es gibt faule Motivation. Wenn man immer nur Boss sein will, groß sein will und dann über Nacht, du erlebst diese ganzen Götzen zerbrechen. Kostet manchen das Leben. Wahre Motivation ist, sich selbst beherrschen. Die Bibel sagt, größer ist der, der sich selbst beherrscht, als einer, der Städte beherrscht. Groß ist der, der sich selbst beherrscht. Wie mache ich das? Wie kann ich diese Selbstkontrolle ausüben? Jesus sagt, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 13, wer der Größte sein will, der soll euer aller Diener sein. Also, wenn du groß rauskommen willst, fang an zu dienen. Ein ganz tolles Geheimnis, das Gott mir mal im Flugzeug gezeigt hat. Und das habe ich auf dem Weg hier nach Deutschland, bin ich da über die Alpen geflogen und mir hat Gott zu mir gesprochen. Und ich kam nach Hause, musste gleich in den Gottesdienst gehen und habe noch keine richtige Predigt dazu gehabt. Aber im Flugzeug habe ich dann die Inspiration bekommen, die zweite Meile. Die zweite Meile. Der Segen liegt nicht auf der ersten Meile, die musst du so oder so gehen, die zweite Meile. Die du nicht gehen musst. Und du wächst über dich selbst hinaus, wenn du anfängst, die zweite Meile in deinem Leben zu leben und zu gehen, zu tun. Die zweite Meile. Dienen kann eine Motivation sein. Nicht verdienen. Was springt mir dabei raus? Nein, wo kann ich die zweite Meile gehen? Die zweite Meile erweitert dein Leben, vertieft, vergrößert dein Leben. Wenn du angefangen hast, und das können die meisten Leute nicht, Unnötig leben. Dinge tun, die unnötig sind. Aber genau das ist, was Kunst ist, was das Leben bereichert, Unnötiges. Unnötig. Zweite Meile leben. Das prophetische Wort kann ein Motivator sein. Segnungen, Erkenntnisse können ein Motivator sein. können das, was du heute erlebst, kann ein Sprungbrett sein für die nächsten Erfahrungen. Und so baut sich das Leben auf. Leben baut sich immer auf die nächste Erfahrung, so wie eine Zwiebel, die nächste Schale. Deine Einstellungen bestimmen dein Leben. Und frag mal, wie sind deine Einstellungen zu deinem Leben? Einstellung zum Sex, Einstellung zur Arbeit. Du wirst krank und du wirst nie erfolgreich sein und nie viel leisten können, wenn du die Arbeit hast. Aber du kannst gesegnet sein, wenn du die Arbeit liebst. Und sagst, Mensch, ich arbeite gerne und ich bin so dankbar, dass ich Arbeit habe. Und es gibt so viel Arbeitslose in dieser Welt. Und guck mal, und ich habe noch Arbeit und kann sogar noch Überstunden machen und muss sogar Überstunden machen. Und wenn du anfängst, für deine Arbeit, für deinen Arbeitgeber zu danken, deine Einstellung bestimmt. Und du kannst sagen, Mensch, pfui Teufel, ich muss schon wieder aufstehen. Pfui, es regnet und schüttet es draußen und ich muss jetzt draußen auf die Baustelle. Weißt du, aber dann freu dich, dass du arbeiten kannst. Du kannst also die Arbeit lieben und die Arbeit hassen. Deine Einstellung. Deine Einstellung zur Gemeinde, alles nur Klimperles Verein. Oder du kannst sagen, Mensch, ich freue mich, Brüder und Schwestern. Und hier lerne ich etwas, hier erlebe ich etwas. Hier kann Gott mir was schenken. Deine Einstellung zum Pastor. Dein Pastor, dein Seelsorger und sonst die Geschwister, die können dir nur helfen, wenn du eine positive Einstellung zu ihnen hast. Mit einer negativen Einstellung brauchst du nichts ins Gebet kommen. Wenn du eine negative Einstellung zur Gemeinde hast, vergiss es, bist du am falschen Platz. Du musst eine positive Einstellung haben zu den Geschwistern, zur Gemeinde, zum Pastor, selbst wenn er noch so schlecht ist. Das hängt immer von deiner Einstellung ab. Mir ist mal passiert in St. Peter-Ording, bin in Ferien und normalerweise gehe ich sonntags immer in eine Gemeinde, in eine Kirche oder sonst irgendwo und ich habe keine Freikirche gefunden, St. Peter-Ording, gehe dann tagsüber spazieren und guck mal, wo dann hier ein Gottesdienst ist, was da stattfindet und dann lese ich und dann eine Ankündigung lese ich, Professor sowieso, ein moderner Theologe, spricht am Sonntag früh da in Gottesdienst. Ich habe gesagt, Mensch, um Himmels Willen, da muss ich jetzt meine Kinder dorthin bringen, diesen modernen Theologen. Und ich weiß von dem, dass der einfach predigt, Gott ist tot und das lehrt er. Und das predigt dann am Sonntagmorgen in dieser St. Peter-Ordenkirche. Ich denke, das gibt's nicht. Aber ich sage, mir ist egal, ich gehe, um Gottes Wort zu hören und nicht um dem komischen Kauz und dem Professor zuzuhören. Ich gehe, um Gottes Wort zu hören. Und ich bin reingegangen und habe gesagt, Kinder, ist egal, was der heute predigt, wir hören Gottes Wort hier. Und wir hören nicht jetzt den Professor und er hat Bücher geschrieben und was weiß ich alles. Die sind nicht schön und nicht gut gewesen, aber ist egal. Wir hören Gottes Wort. Und wir saßen da und ich habe für den Pastor gebetet, Herr, gib ihm das richtige Wort. Und ich weiß heute noch, was er gepredigt hat. Und es war so gewaltig und so weiter. Er hat von dem Wort am Kreuz gepredigt. Und es war so großartig, dass er nichts anderes kennen möchte als das Wort vom Kreuz. Und so weiter. Und so gewaltig vom Wort vom Kreuz habe ich noch nie einen Prediger, sogar bei den Pfingstlern und Charismatikern gehört. Das Wort vom Kreuz. Deine Einstellung, dein Motiv. Du sagst, ich will von dem Kerl nichts abnehmen, du wirst auch nichts bekommen. Aber wenn du hingehst und sagst, Herr, ich will dein Wort hören, egal wer da predigt, Wort Gottes kommt nie leer zurück. So, es ist deine Einstellung. Deine Einstellung zum Geld, das bestimmt, was aus deinem Geld wird. Du kannst dein Geld auf die Bank bringen oder kannst dein Geld wuchern und arbeiten lassen und gewinnen und das Reich Gottes dazu bringen. Weißt du, wenn du betest, Gott schenkt mir 1 Million, Gott wird dir keine Million schenken. Nicht einmal einen Cent wird er dir schenken. Aber wenn du sagst, Herr, ich möchte dir dienen, ich möchte Armen dienen, ich möchte helfen, ich möchte nicht an mich. Wenn du an dich denkst, wird Gott nichts für dich tun. Gott tut immer für andere was. Die anderen müssen dein Motiv sein. Anderen helfen, anderen dienen. Und wenn du betest, Herr, ich möchte anderen dienen, dann bleibt dir auch was übrig, glaub mir das. Aber der andere muss im Vordergrund stehen. Dein Reich muss, oder sein Reich, Herr, dass ich Gemeinden unterstützen möchte, dass ich Evangelisation unterstützen kann, dass ich das unterstützen kann. Herr, ich möchte für dich geben. Ich möchte mehr geben können, ich gebe so wenig. Und wenn du betest, Herr, ich möchte mehr geben, Gott wird dir was geben, das du geben kannst. Deine Einstellung zum Essen ist auch ganz wichtig. Deine Einstellung zu Gott. Der Mensch wird nicht nach seinen Taten gerichtet, sondern vielmehr nach den Motiven. Was war dein Motiv? Nicht, was du gerade angestellt hast und gerade gemacht hast. Deine Moral wird nie höher sein als deine Einstellung, dein Motiv. Deine Moral wird nie höher sein. Das Wasser steigt nie höher, als der Wasserspiegel ist. So, damit du dieses Bild verstehst. Das, was dich inspiriert, das bestimmt dich. Das, was dich begeistert. Da, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Dein Unterbewusstsein bestimmt dich. Deine Motive müssen innen drin verinnerlicht werden, vergeistlicht werden. Der verborgene Mensch ist der wahre Mensch. Nicht der sichtbare. Deine Motive. Nicht, wir schauen immer den jungen Menschen und so weiter, das ist Adrett. Nein, du musst den Menschen schauen in sich selbst. Und das ist Kindheit, Jugend, Alter und sogar Tod. Wenn du die Motive eines Menschen durchschaust, du musst immer, wenn du Menschenkenntnis lernen möchtest, durchschaut seine Motive. Was sind seine Motive? Warum macht er das, was er macht? Dann hast du Psychologie studiert. Dann hast du Psychologie begriffen. Die Motive, die Handlungen bestimmen einen Menschen. Nicht unsere Werke müssen gut sein, sondern unsere Motive. Jesus sagt, ein guter Baum bringt gute Früchte, immer. Auch wenn ein paar Faule dabei sind. Die paar faule Früchte, die machen das nicht alles, das ist nicht schlimm. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Gute Motive bringen gute Früchte. Ein fauler Baum, der kann ein paar gute Früchte haben, aber er ist ein fauler oder schlechter Baum. Deshalb, das Innere. Jakobus sagt, aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Achso, wir können entweder salziges Wasser oder süßes Wasser haben. Ein anderes Motiv, Heiligkeit, die Heiligkeit Gottes. Ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin, sagt Gott. Heiligkeit kann eine gute Motivation sein. Was ist ein Heiliger? Ist schwer zu erklären. Ich habe in Magdeburg in einer Bibelstunde mal, wo ich eine Gemeinde dort gegründet habe, habe ich da Bibelstunde und die waren Ossis alle. Und dann fragt mich, sag mal, wir wissen nicht, was Heiligkeit ist. Kannst du uns Heiligkeit erklären? Du, das ist so kompliziert. Ich habe versucht, Heiligkeit zu erklären. Was ist Heiligkeit? Ich habe Heiligkeit in Frankreich, in einer Kathedrale. Da bin ich mit meiner Familie dort. Und da ist eine Mutter und ich höre die Mutter Deutscher natürlich und höre, wie die dann erklärt dem Jungen. Und der Junge fragt, Mutti, was sind das für Männer in diese Glasfenster? Mutti, was sind das für Männer? Dann sagt die Mutter, Heilige. Und der Junge sagt nichts, ist ganz still und wir horchen zu. Also das hat mich interessiert, was die Mutter jetzt sagt. Männer sind das. Und das sind Heilige. Und dann sagt der Junge nach einer Weile, Mutti, aha, jetzt weiß ich, Heilige sind Leute, die durch den die Sonne durchscheint, das Licht durchscheint. Heilige sind Menschen, durch die das Licht Gottes durchscheint. Das ist Heilige. Motive. Reinheit kann ein Motiv sein. Heiligkeit. Mit Gott zu gehen, kann eine gute Motivation sein. Henoch wandelte mit Gott. Sich an Gott zu orientieren. Um was tanzt du? Am goldenen Kalb oder um den Herrn? An uns soll Gott Freude haben. Das ist also, Herr, ich möchte dir gefallen, ich möchte Spaß mit dir haben und du sollst mit mir Spaß haben. Es ist interessant, wenn du so durch die Landschaft fährst, da siehst du Getreide eine Höhe, die Wälder eine ganz bestimmte Höhe und das Geheimnis ist, alle streben zum gleichen Licht. Oder, verstehst? Und die wollen so hoch wie möglich, so nah wie möglich ans Licht, an die Sonne kommen und so viel wie möglich von der Sonne haben. Das ist eine Motivation, so viel wie möglich von Gott haben. Und dann wachsen wir in bestimmte Größe, ein bestimmtes Level erreichen wir auch. Motivation ist, ich will jemanden beeindrucken. Und deshalb sagt Jesus, ihr könnt Gott nicht dienen, wenn ihr voneinander Ehre nehmt. Also wen willst du beeindrucken? Und wir tragen alle Masken, lasst uns ganz ehrlich sein. Die legen wir meistens nur erst, wenn wir im Bett sind, ab. Wir wollen unsere Familie beeindrucken mit dieser Maske. Wir wollen unsere Gesellschaft, Arbeitnehmer und so weiter und als Arbeitgeber beeindrucken, unsere Kollegen beeindrucken und so weiter. Wir tragen alle Masken. Wen willst du beeindrucken? Immer stark sein? Sei Mensch. Sei du. Sei ein Original. Und hör auf, jemanden zu beeindrucken. Wie komme ich da an? Was hast du davon, wenn du gut ankommst, aber nirgendwo hinkommst? Wie komme ich da an? So viele Angesehene. Denk drüber nach, sie wollen nur ihr Ansehen. Großes Auto, tolles Haus und so weiter. Wollen wir Gott oder Menschen gefallen? Eine Motivation. Der Gesellschaft, der Kirche gefallen, der Religion gefallen. Weißt du, es gibt Leute, die sind Nervenbündel, weil sie allen recht machen wollen. Du musst nicht allen Leuten recht machen, du musst nur dir selbst recht machen. Und wenn du dir selbst recht machst, machst du auch Gott recht. Dann ist auch Gott mit dir zufrieden. Sich selbst recht machen. Vor sich selber gerade stehen können, sich selbst im Spiegel gucken können und sagen, guck mal, das ist der Mann, den Gott geliebt hat. Die Frau, die Gott dient. Ich habe getan, was ich tun konnte. Ich bin unnützer Knecht. Aber ich tat, was mir befohlen war. Sich selbst in die Augen schauen können. Eine Motivation vom Johannes dem Täufer, Johannes 3, Vers 30. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Ich möchte mehr und mehr die Rolle Jesus spielen in meinem Leben. Was willst du erreichen? Was sind so deine Ziele? Was ist deine Motivation? Eine gute Motivation ist, ich will Jesus verwirklichen. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 12, du musst den ganzen Korintherbrief lesen, da öffnet Paulus sein Herz. Dann sagt er hier, 2. Korinther 5, Vers 12 und folgende Verse, ich will euch nur ein paar Gründe nennen, warum ihr stolz auf mich sein dürft. Also, warum ihr stolz auf mich sein dürft. Dann könnt ihr sie denen entgegenhalten, für die äußere Vorzüge wichtiger sind als die inneren Überzeugungen. Wenn ich ergriffen bin vom Geist Gottes, in Ekstase gerate, dann geschieht es nur zur Ehre Gottes. Also, eine Motivation, Ehre Gottes. Verherrlich deine Ekstase, deine Anbetung, Gott, dann ist es okay. Aber wenn du nur profilieren willst, weißt du, wenn du zu Hause nie betest, aber in der Gemeinde Purzelbäume schlägst, gibt's alles schon da gewesen. Fehl am Platz. Schlag zu Hause Purzelbäume. Wenn du zu Hause stark bist, dann kannst du auch hier stark sein. Wenn du zu Hause ein Mäuschen bist, dann bleib auch zu Hause Mäuschen. Auch hier Mäuschen. Euch gegenüber rede ich dagegen immer mit Vernunft und das kommt euch zugute. Vers 14, was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns schenkt. Also die Motivation Liebe. Und wenn die Motivation Liebe in der Gemeinde ist, das kommt an. Wenn die Motivation Profilierung ist, ich will mich profilieren, ich will Karriere machen, Bilderbuchkarriere womöglich sogar noch, was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns schenkt. Sie lässt uns keine andere Wahl. Also wenn du so weit bist, dann ist es okay. Wir sind davon überzeugt, schreibt Paulus weiter, weil er einer für alle Menschen starb, sind wir auch alle gestorben. Und Christus ist deshalb auch für alle gestorben, damit alle leben und nicht mehr länger sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und wir beurteilen auch niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Ganz arg wichtig, wenn du selbst richtig motiviert bist, wenn du in der Liebe Gottes stehst, dann hast du ein ganz anderes Auge auf die anderen Leute. Siehst die Leute mit ganz anderen Augen, mit ganz anderen Maßstäben misst du sie. Und selbst, sagt er weiter dann, Vers 16, selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, also nach dem Fleisch, so gelten diese Maßstäbe jetzt nicht mehr. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Du hast eine neue Motivation. Motivation ist das, was dein Leben wirklich ausmacht. Eine Frage. Wofür würdest du sterben? Da kannst du also Motivation feststellen. Wenn du überlegst, wofür würde ich sterben, wenn es sein müsste, gib mein Leben hin. Also wofür du nicht sterben würdest, ist es auch nicht wert, dass du dafür lebst. Wofür würde ich sterben? Wofür würde ich sterben? Dafür kannst du auch leben. Aber solange du nicht dafür sterben würdest, also nein, da gehe ich nicht ins Gefängnis, da lasse ich mich nicht foltern, da lasse ich mich nicht piesacken, da lasse ich mich nicht beleidigen, ist auch nicht wert, dass du dafür lebst. Paulus spricht von Sklaven. Der Sklave führt aus, was sein Herr will. Mache ich schon mechanisch das, was der Herr will? Ist es die Motivation schon, dass ich mich dem Herrn verschrieben habe? Für den Herrn würde ich alles tun, für den Herrn würde ich alles geben, für den Herrn würde ich alles auf die Karte, eine Karte setzen. Wenn das der Fall ist, dann ist es okay. Wofür würdest du sterben? Denn das ist, was du verherrlichen würdest. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 8, wenn ihr viel Frucht bringt, dann erweist ihr euch meine Jünger, als meine Jünger. Und die Herrlichkeit meines Vaters wird über euch sichtbar sein. Also, verherrlicht mein Leben Gott. Also wir sind gestorben, wir sind auferstanden. Paulus sagt, ich gebe mein Leben hin, ich achte mein Leben nicht wert. Bist du bereit? Ich lebe, so lebe ich Christus, sterbe ich, so bin ich auch Christus. Was bist du? Für was lebst du? Was kannst du mit deinem Blut, mit deinem Leben unterschreiben? Bist du bereit, für deinen Bruder, für deine Schwester in den Riss zu treten, zu sterben? Dann ist es wert. Dann hast du selbstlose Motive in deinem Leben. Dann dienst du Gott richtig. Kolosser Kapitel 1, Vers 10, noch ein paar Gedanken schnell. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird. Er hat Gefallen daran, wenn ihr immer mehr Gutes tut. Also Gutes tun könnte eine Motivation sein, das dein Leben bestimmt. Ich will immer das Beste, das Gute. Ihr sollt ihn immer besser kennenlernen und seine göttliche Kraft immer mehr erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott, den Vater, voll Freude dafür zu danken, dass ihr einmal mit allen anderen Christen bei ihm sein dürft, in seinem Reich des Lichts. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir in der neuen Welt seines geliebten Sohnes. Also erfüllt sein von Jesus, motiviert sein von Jesus, er war sanftmütig und demütig. Die Liebe Christi, voll dieser Liebe sein, voll der Liebe Gottes für die verlorenen Menschen. Eine Sache könnte es sein, was dich motiviert. Du hast die Verlorenen mal gesehen. William Booth wurde einmal gefragt von einem Pastor, der Begründer der Heilsarmee, der sagte: Was ist die beste Bibelschule für deine Heilssoldaten? Oder was könnte es sein, die beste Bibelschule? Dann sagt er: Wenn ich könnte, ich würde meine Heilsarmeesoldaten 5 Minuten über die Hölle hängen. Und wenn sie die Hölle und die Schreie in der Hölle hören würden und hören würden, wenn die gequält werden, Tag und Nacht und was die alles dort sagen, dann sind sie Heilsarmeesoldaten. Dann gehen sie in den Diskotheken, in den Kneipen, dann gehen sie auf den Gosse und die holen die Leute, weil sie nicht möchten, dass einer dorthin kommt, wo die vor waren. Nur 5 Minuten. Wenn du einmal die Hölle gesehen hast, und Don Piper, als er hier war, hat er von einem Bruder erzählt, der nicht den Himmel gesehen hat, sondern die Hölle erlebt hat, weil er gottlos noch war und ungläubig war. Und er hat die Schreie der Verlorenen gesehen und einfach gesagt: Oh Gott, ich muss die Leute warnen. Ich muss die Leute warnen, dass keiner dorthin kommt, wo ich gelandet wäre, wenn ich nicht wieder zum Leben gekommen wäre. Ich muss die Leute warnen. Wenn du die Hölle mal erlebt hast, dann warnst du deine Mitmenschen, deine Freunde, deine Bekannten. Und du fängst an, die Menschen zu lieben, so wie Jesus sie geliebt hat. Er starb für alle Menschen ausnahmslos. Die Gnade könnte eine Motivation sein, die dein Leben motiviert. Die Gnade Gottes, alles, was wir sind, sind alles allein aus Gnade. Niemand kann sich was rühmen. Du kannst dich nur selbst verändern, wenn du bereit bist, das neue Image, das neue Bild, die neue Identität, die Gott für dein Leben hat, anzunehmen. Die Ewigkeit vor Augen hast. Sorge dafür, dass du nicht an diese Welt klebst. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Lebe es so. Und das ist das, was dich motivieren sollte, was mich motiviert, was mich motiviert hat. Und ich sage euch, was mich motiviert hat. Lebe es so, als wenn du von dieser Welt gehst und diese Welt verlässt, dass Leute in deine Spuren weitergehen können. Ich habe mich angewohnt, für ihn zu predigen, und das mache ich immer wieder, versuche es immer wieder, mir vergegenwärtigen, das könnte heute Abend deine letzte Predigt sein. Und sag den Leuten, deshalb sage ich auch manchmal sehr lang, als wenn ich nie mehr sagen könnte, euch nie mehr sehen würde und ich keine Möglichkeit mehr hätte, mit euch zu sprechen. Lebt dein Leben, als wenn es das letzte Mal wäre. Was würdest du das letzte Mal tun? Leb dein Leben so, dass die Welt auch ohne dich weitergeht. Sorge dafür, dass die Leute nicht so viel entsorgen müssen von dir. Räume alles zu Hause auf. Ich habe Geschwister in der Gemeinde, die dann von ihren Verwandten Wohnungen ausgelöst haben und so weiter, was die an Pornoliteratur zu Hause gefunden haben. Ich habe gar nicht geglaubt, ich habe gedacht, das ist so ein frommer Bruder, was sie zu Hause alles entdeckt haben. Und so weiter. Und das, weißt du, man kann vieles verstecken und hier gar nicht so lange Zeit, da wurden die Oma, die war so lieb und so nett und man hat alles voll mit leeren Wein- und Schnaps- und Alkoholflaschen gefunden und man musste entsorgen und so weiter. Und man sieht es gar nicht an, so feine Leute oft manchmal, was dahinter für eine Fassade ist. Man kann die Fassade zudecken, aber weißt du, eines Tages muss man deine Wohnung ausräumen. Und was wird es sein, was du bereitet hast, was übrig ist von dir geworden? Was sind die Motive? Und die sagen, guck mal, so ein Schwein. Und das haben die gesagt. Ich musste sogar mit den Leuten beten, weil die haben gesagt, das verkrafte ich gar nicht. Die Schwester, die dann die Wohnung aufräumen musste, die verkraft es gar nicht. Was ich alles gesehen habe, was mein Bruder angeguckt hat. Womit mein Bruder gelebt hat. Sorge dafür, dass deine Angehörigen nicht zu viel sich über dich entschuldigen müssen, sich schämen müssen. Sorge dafür, dass du gute Früchte trägst und dass die Menschen davon profitieren und sagen, Mensch, ich möchte auch so ein beispielhaftes Leben führen, wie der gelebt hat. Ich möchte auch in seinem Schatten stehen. Ich möchte auch so gesegnet werden. Unsere Motive sollten sein, Ewigkeit. Ich gehe von dieser Erde und was bleibt? Was für Resultate bleibt? Sorge dafür, dass die Welt um dich herum dich leicht verkraften kann, nachher verlassen kann. dass du den Menschen das Leben erleichterst, dass du Frieden stiftest, in der Frieden stiften werden Friedenskinder sein, Gotteskinder sein, dass es so viel, das an dir liegt, dass Verletzungen heilen, dass so viel, das an dir liegt, Menschen dienst. Lass dein Leben von der Ewigkeit bestimmen. Ewigkeit sollte ein Motiv sein. Ich stehe eines Tages vor Gott. Alles meinem Gott zu ehren, sollte dein Motiv sein. Was, wenn ich nachher gehe? Die Bibel sagt uns, die Elemente werden vor Hitze schmelzen. Das ist also, was kommt. Alles wird vergehen. Alles muss die Feuerprobe bestehen. Und was bleibt von meinem Leben übrig? Das meiste wird verbrennen. Aber was übrig bleibt, dafür kriege ich Lohn nachher. Also wir sollten auf den Lohngedanken hinarbeiten. Was bleibt, wenn ich nicht mehr da bin? Was ist mit deiner Familie, deine Kinder? Du lebst weiter in deinen Kindern. Deine Kinder tragen deinen Namen, dein Erbe weiter. Können deine Kinder stolz nachher auf dich sein und sagen, unser Vater oder Mutter, meine Familie? Werden die Kinder Gottes dich preisen, wenn du im Himmel ankommst und sagen, guck mal, jetzt kommt ein Heiliger? Das soll dein Motiv sein, dass du dort erwartet wirst. Ist knallhart, was ich sage, aber das sollte uns wachrütteln, dass wir nicht so Larifari leben. Werden Menschen, mit denen du zusammen warst, dich glücklich preisen? Mutter Maria, gesegnet bist du, Maria. Und so weiter, sie hat Jesus ausgetragen. Oder werden sie verfluchen, dich beneiden? Was werden sie tun? Werden sie in deine Spuren weitergehen und du hinterlässt mit deinem Leben Spuren, ob du glaubst oder nicht, gute oder schlechte. Und werden die so sein wollen, wie du warst? Oder sagen, nein, mit solchen Menschen möchten wir nichts zu tun haben. Unser Leben hinterlässt Spuren, gute oder schlechte. Das sind die Motive, deine Abdrücke, die bleiben. Die Eindrücke, die man mit dir gehabt hat, die bleiben. Wir werden auch für unsere Motive belohnt. Und ich sage dir eines, Gott kennt deine Motive. Dem lieben Gott kannst du nichts vormachen. Und darum ist auch nicht so schlimm, wenn du versagst. Weißt du, wenn deine Motive richtig sind, dann kannst du 10 Fehler machen, kommt nicht drauf an. Deine Motive müssen richtig sein, deine Einstellung muss richtig sein. Deine Motive. Solange die Motive stimmen. Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst, und dann kannst du machen, was du willst. Dann kannst du leben, wie du willst. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, diese 2 Gebote, die Jesus gab. Und dann kannst du machen, was du willst. Wenn das dein Motiv ist, ich liebe Gott, dann wirst du nie was falsch machen. Und selbst wenn du falsch machst, ist es trotzdem sehr gut, weil die Motive richtig waren. Das Motiv richtig war. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Und wenn da ein paar faule Äpfel sind, ein paar krumme, schiefe oder beschädigte Äpfel sind, das spielt jetzt keine Rolle. Aber die guten überwiegen. Die Motive müssen richtig sein. Die Grundeinstellung muss richtig sein und wahr sein. Gerecht sein. Liebe sein. Licht sein. Leben sein. Die Motive. Wow, jetzt seid ihr erschlagen. Lasst uns aufstehen. Dann leben wir wieder. Halleluja, dann sehe ich, dass ihr noch am Leben seid. Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du uns die Motive jetzt erforscht. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine. Herr, prüfe. Prüfe Herz und Nieren. Prüfe meine Gefühle, prüfe meine Gedanken. Prüfe mein Inneres, meine Verfassung, Herr, und prüfe die Motive und gib mir richtige Motive, wenn ich faule, schlechte Motive habe. Herr, pfropf bei mir um. Verändere mein Leben von innen her und ich danke dir, dass dein Heiliger Geist es tut. Halleluja. Praise Gott. Ich bete dich an. Amen.